Reisetagebuch aus 36 Stunden im Bus, eine Zukunftsvision Berlins, ein Metzgermeister in der Sinnkrise und ein frisch gewonnener Max- und Moritz-Preis. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Podcasts Speed Datings vom Comic Salon Erlangen 2026. Heute mit Colleen Eberhardt und ihren Reisetagebüchern, darunter Autogaris. Gezeichnet auf einer 36-stündigen Busfahrt von Istanbul nach München. Ingo Römling mit seinem neuen Sci-Fi-Comic Metropolia bei Dargo bzw. beim Splitter Verlag und klaren Worten zur Kennzeichnung von KI-Inhalten. Martin Oesch mit seinem Debüt Fleischeslust bei Edition Moderne, der Geschichte eines Metzgers, der kurz vor der Rente den eigenen Fleischkonsum hinterfragt. Und Özge Samanci, frisch ausgezeichnet mit dem Max- und Moritz-Preis für In den trüben Gewässern Istanbuls. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Social Media oder auf der Website des Telestammtischs unter tele-stammtisch.de. Kommt auch gern rum auf dem Community-Hub des Telestammtischs unter tele-stammtisch.de/discord. Leute, ihr wisst, wie das läuft. Der Comic Salon Erlangen und die anderen Veranstaltungen, die ich besuche, sind Veranstaltungen, wo ich die Übernachtung, die Anreise und viele weitere Dinge privat zahle. Und wenn ich Glück habe, dann kriege ich von irgendwem irgendwie irgendwo eine Kompensation. Das bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Form davon leben kann oder sogar ein Plus erwirtschafte. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr der Meinung seid, dass das, was ihr hier beim Telestammtisch zu hören bekommt, was ist, was unterstützenswert ist, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da findet ihr neben diversen Links auch einen Link zu PayPal und da habt ihr die Möglichkeit, mir den ein oder anderen Taler zukommen zu lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen und das würde dafür sorgen, dass eben zum Beispiel diese Reisekosten oder auch die laufenden Software- und Hardwarekosten, zum Beispiel für den Server, wo diese Episoden hier alle abgelegt werden, auch refinanziert werden können und das wäre total toll für die Haushaltskasse hier bei Familie Prill. Also guck mal, ob das nicht was ist, was ihr unterstützen möchtet. Nun viel Spaß, lasst krachen. Bis dahin. Nun ist es soweit, wir reden über unter anderem Urban Sketching. Wir reden über was ganz Aktuelles. Es geht um Weiden. Es ist wunderschön. Es ist im Selbstverlag erschienen. Und ich habe sie vor 2 Jahren hier beim Salon erstmalig kennenlernen dürfen. Freue mich sehr, dass wir jetzt mal die Gelegenheit haben, ein bisschen länger zu sprechen. Und gucke mit euch gemeinsam, liebes Publikum, nun, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Hallo, ich bin Colleen.
Hi, Colleen. Machst du Comics?
Mache ich Comics? Das ist eine Trickfrage. Ich mache Reisetagebücher. Ob es das zu Comic-Genre gehört?
Ja.
Für mich ist alles Comic.
Absolut, sequenzielle Kunst. Erzähl mal, vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen und das Publikum. Seit wann zeichnest du?
Ich zeichne seit der Kindheit, dann mit längerer Pause. Und dann habe ich wieder angefangen zu zeichnen bei Urlaub. Weil jemand hat gezeichnet und ich habe gedacht, ey, ich zeichne auch. Aber das wusste keiner meiner Freundin, weil ich hatte nicht mehr gezeichnet.
Aha, okay.
Und da habe ich wieder angefangen.
Also die Inspiration, die Muse hat dich geküsst, sagt man so schön. Da hast du dann wieder Bock gehabt einfach. Du wolltest wieder an den Stift und an das Papier.
Ja, ich habe bemerkt, ich will mich als Zeichnerin wahrnehmen. Auch einfach als Hobby oder irgendwas macht nichts, aber ich wusste, es ist Teil von mir.
Liest du selber auch regelmäßig zum Beispiel Comics?
Oh ja.
Ja? Was liest du so?
Also letztens habe ich gelesen Et toi, comment ça va? Es ist ein Comic von Charles Berberian und Michel Strandowski. Es geht um Beirut und um Libanon. Also ich liebe beide Zeichner, die machen Comics, aber das ist dieser Genre, sie tauschen sich gezeichnete Briefe aus. Aus dem Libanon und Paris.
Dann lass doch mal über deine Arbeiten sprechen, denn du hast 2 Bücher mitgebracht und du hast gesagt, Reisetagebuch, auch ein spannendes Konzept. Womit wollen wir anfangen? Das kann ich lesen, das ist deutsch, Wein gezeichnet. Ich kann kein Französisch. Wie spricht man das, diesen Titel aus?
Autogar.
Vielen Dank. Worum geht's in Autogar?
Das ist ein Buch, das ich innerhalb 36 Stunden gezeichnet habe. Das war die Dauer von meiner Busreise von Istanbul nach München, direkt mit dem gleichen Bus. Und ich hatte mich vorgenommen, jede Stunde zeichne ich und schreibe ich, was passiert oder was auch nichts passiert. Es ist sehr, sehr viel Mix los in so einer Reise. In dem Buchlein. Und das hatte ich auch auf Instagram ein bisschen geteilt. Und dann habe ich gefragt bei meinen Followers, ich hatte nie so viele Follower, habe immer noch nicht so viele, aber soll es ein Buch werden? Und die Leute haben ja gesagt. Und dann habe ich davon ein Buch gemacht.
Wir können also die Reise mitverfolgen. Du nimmst uns mit auf diese Fahrt und lässt uns teilhaben an den verschiedenen Momenten dieser Fahrt. 36 Stunden, du musst ja auch irgendwann geschlafen haben. Hast du geschlafen oder hast du einfach durchgezeichnet?
Ja, du, wir sehen es in mal Pause, 5 Stunden lang.
Okay.
Wird nichts gezeichnet, weil ich schlafe.
Okay. Und Reisetagebuch ist ein Konzept, das ich noch gar nicht so kenne. Ist es was, was es häufiger gibt? Kennst du auch andere Menschen, die das gemacht haben? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, was ist ein Reisetagebuch?
Sehr gerne. Also ich liebe absolut Reisetagebücher. Ich finde, das ist das Schönste, was es auf der ganzen Welt gibt, weil es nimmt mit, man sieht die Welt, wie eine andere Person es gesehen hat.
Aha.
Und wenn man selber macht, dann ist, ja, dann beobachtet man alles besser oder man nimmt alles ja anders wahr. Und ja, das ist ein Genre, das ist eine Nische, das gibt es schon seit sehr langer Zeit.
Aha.
Das hatte schon Alexander von Humboldt gemacht.
Aha.
Oder Victor Hugo oder Eugène Delacroix. Also viel unterschiedlichen. Das Weidenbuch, also es geht um Weiden in der Oberpfalz, es geht nicht um Bäume, ist mehr typisch für den Genre. Das ist mehr, weil es ist ja nicht nur einfach in einen Bus gesperrt, sondern es ist da, wo ich gehe, in der Oberpfalz, ist das, was ich erlebe. In Frankreich ist die Szene sehr groß, in Spanien auch, Italien auch. Also französisch Carnet de Voyage, Travel Sketchbook, Quaderno de Viaje sind Festivals in Frankreich. Das größte in Clermont-Ferrand hat pro Jahr 25.000 Besucher, die sich nur Reisetagebücher...
Frankreich halt, einfach alles geil. Willst du machen, einfach alles geil.
Und ich habe, also für das Weidenbuch, ich würde in Weiden eingeladen, für ein Artist-in-Residency-Programm. Also es ging nicht um Buch machen, es ging um Workshops und da zu sein. Und ich habe 2 französische Künstler nach Tipps gefragt, Lapin Barcelona und Marielle Durand. Und sie haben mich einfach Tipps gegeben, für das, damit dann meine Reise oder mein Aufenthalt zum Buch wird.
Wo ist denn da die Grenze zu ziehen und gibt es überhaupt eine Grenze? Es gibt ja dieses Urban Sketching, etwas, das hier beim Salon auch vor 2 oder 4 Jahren ein ganz großes Thema gewesen ist. Wir kennen die Sketch Pirates aus, beispielsweise München, auch eine Gruppe, die ganz viel in diesem Bereich macht. Und du hattest jetzt irgendeine andere Form von Sketching genannt. Gibt es da klare Grenzen, wo da die Unterschiede zu machen sind? Weißt du das?
Man kann immer Grenze ziehen, aber es ist so, Urban Sketching pur muss nicht unbedingt etwas geschrieben werden. Und oft, also es gibt auch Silent Comics, aber oft das mit dem Erzählen, dass eine Seite zu der nächsten etwas miteinander zu tun hat, das haben Comics und Reisetagebücher gemeinsam. Und Urban Sketching könnte theoretisch eine Reihe von einander folgenden Zeichnungen von Gebäuden.
Hier in Weiden gezeichnet. Nimmst du uns eben mit in die Stadt Weiden. Was ist denn da so drin? Erzähl doch mal so 2, 3, vielleicht so pickst du so ein paar Sachen raus inhaltlich. Was hat Weiden so zu bieten?
Also Weiden hat, also die Weidener sind oft sehr, sehr überzeugt mit der Stadt Weiden. Das ist schon mal sehr lustig. Und Weiden hat eine sehr schöne Jugendstilkirche. Die Weidener sind da auch sehr stolz, St. Josef Kirche. Es ist auch drin, sie blühen auf, sie sagen, ist es drin, ist unsere wunderschöne Kirche drin.
Okay.
Und es ist drin, aber es hat eine Besonderheit, dass ich da in dieser Kirche, weil ich sehr begeistert von Weihwasser spende und ich zeichne ja mit Wasserfarbe. Und dann habe ich mit Weihwasser gezeichnet und gemalt.
Wow.
Jetzt, liebe Zuhörer, kennen Sie nicht
das, ist ein bisschen krass.
Das Gesicht von Andy sehen.
Darf man das? Gib mir mal bitte ein bisschen Weihwasser. Wow.
Also du kennst ihn dann. Ja, aber es gibt einen Spender wie ein Wasserhahn und man kann auch in dieser Kirche gegen Spender kleine Plastikflasche voller Weihwasser kaufen. Gutes Marketing.
Ja, okay, schlau, klar. Toll, Wasser, heiliges Wasser. Ja, das ist immer wieder faszinierend.
Und es war auch interessant, weil dann, also es war sehr dunkel in der Kirche, so ich könnte auch nicht ganz genau sehen, was ich zeichne. Und die Kirche, also drin ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön mit Mosaik, Gold, alles Mögliche. Und dann meine Farben, die Farben da in der Kirche sind dann sehr anders gewesen. Und vielleicht hat es mit Magie und Weihwasser zu tun.
Wow, ist ja fantastisch. Super gut. Colleen, du hast hier auf dem Salon einen Workshop oder einen Vortrag gehalten. Ist das richtig? Und wenn ja, worum ging's?
Ja, also es war gestern ein Vortrag und gibt's heute einen Workshop.
Okay.
Gestern ging das Vortrag genau das, was du davor gefragt hast. Also was haben Comics, Reise, Tagebücher und Urban Sketching gemeinsam? Mhm. Oder nicht? Und ein bisschen auch diese Geschichte von Reisetagebücher. Und das war gleich um 12:30 und es war so schön, weil sehr viele Leute waren da. Und das waren die Leute, die das Urban Sketching oder einfach Skizzenbuch öffnen, die das feiern und die das lieben. Und die waren da und es war so schön.
Ich habe Fotos gesehen, es war einfach voll.
Ja.
Es waren richtig viele Leute da. Du sitzt, das fand nämlich statt hinten im Cubic, Halle D. Und das ist ein Ort, der ist ein bisschen weiter weg, der ist ganz neu, der ist aber auch relativ modern. Wie sind deine Eindrücke von diesem Cubic?
Ich fand es super. Also du sagst, es ist ein bisschen weiter weg, aber wir sind ja in Erlangen, es ist nichts weit.
Es ist nichts wirklich weit weg.
Und es ist alles total modern und schön und es gibt auch unterschiedliche Sachen, es gibt auch Kleinaussteller da. Es gibt einfach hingehen, es ist nicht weit.
Und dann gibt es auch den Workshop, den du machen wirst. Worum geht's da?
Dann geht es um Self-Publishing. Mhm. Also ich mache das mit Comic Solidarity und sie haben gesagt, ja, wenn du etwas anbieten willst, gerne. Und dann habe ich überlegt, aber was kann ich anbieten? Und die Bücher sind ja self-published.
Ja.
Also das zweite ist schon irgendwie eine Zusammenarbeit mit der Stadt Weiden. Mhm. Und ich hatte einfach Bock, andere Leute, die auch Self-Publishing machen, zu treffen und auch die zu ermutigen.
Mhm.
Oft hört man, ja, Comics machen, das ist so schwer und es gibt kein Geld, was auch stimmt, aber bitte sich nicht davon demutigen lassen. Also das Ziel von dem Workshop Self-Publishing, es ist einfach, sich unterstützen und ausprobieren.
Das Self-Publishing war heute Morgen schon mal Thema in einem anderen Gespräch. Hast du auch den Eindruck, dass die Self-Publishing-Szene, die inzwischen ja sehr groß ist, immer professioneller wird und das Ganze einfach immer stabiler und professioneller wird? Hast du diesen Eindruck auch? Wie nimmst du die Self-Publishing-Szene aktuell wahr?
Also ich habe Lust, die Self-Publishing-Szene besser zu kennen, weil viel kenne ich nicht genug.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, dass es so professionell wird, auf jeden Fall, weil es ist den meisten Leuten einfach egal, ob es self-published oder nicht. Und man kann es, ja.
Man kann sehr viel machen. Für viele ist es finanziell auch interessanter, anstatt zu einem Verlag zu gehen, eben das Ganze im Selbstverlag zu präsentieren. Morgen früh wird Caroline Reich hier sein, die wir auch seit Jahren hier schon kennen beim Telestamm. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Hat eine Reihe, sie lebt davon. Also das ist schon einfach stabil und besser, als wenn das bei dem einen oder anderen Verlag versauern würde.
Mhm.
Mensch, Colin, da würde ich sagen, vielen lieben Dank für die Zeit und dass du da gewesen bist, dass du deine Reisetagebücher mitgebracht hast und vor allem auch, dass du hier das Programm beim Comic Salon in Erlangen um Vortrag und Workshop bereichert hast. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Ciao.
Ciao.
Frische Luft hier im Schlossgarten am Freitag des Comic Salon Erlangs und ich freue mich sehr, jemanden jetzt hier neben mir sitzen zu haben, der, und ich glaube, er hat das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, den ich schon mal gesprochen habe, sogar im Rahmen eines Interviews. Ich kann mich erinnern an, es war, glaube ich, die Comiciade. Comiciade, die aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, es war Corona, digital durchgeführt werden musste. Und ich hatte die große Freude, mit ihm ein digitales Interview zu führen und ihm parallel dabei beim Zeichnen zuzugucken. Er ist wieder da, ein absoluter Star der Comic-Szene, hat ja auch Panels, ich muss ihn eigentlich gar nicht weiter vorstellen, hat aktuelle Bücher am Start, über die wir sprechen wollen. Und ich habe auch noch eine Handvoll andere Themen. Ist einfach toll, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ich bin der Ingo Römling. Danke für die Einladung. Wir sind hier im Schlossgarten. Es ist ziemlich schönes Wetter. Und der Brunnen plätschert ein bisschen im Hintergrund. Ja.
Ist auch ganz nett, aber ich kann dir sagen, die Audio-Nachbearbeitung kriegt das alles rausgefiltert, falls da was
schade
drauf ist.
Schade eigentlich.
Ja, es geht ein bisschen was von der Atmo verloren dadurch, ne?
Bisschen. Ja, sag mal, Comiciade war das Comiciade. Ich kann mich erinnern, tatsächlich. Aber hatten wir nicht auch mal nach einem Star Wars Event die Ehre?
Nach dem Star Wars Event? Bin ich nee, auf Star Wars Events? Bin ich nicht.
Okay, dann war das für jemand anders.
Aber es kann sein, aber dass du davon berichtet hattest.
Hatten wir das übers Handy gemacht, auch das Interview? Ja, genau. Daran kann ich mich erinnern. Ja, das war nice. Ja,
ein
stimmt.
Großer Traum.
Ja, hatte ich meinen alten Zeichentisch noch.
Ja.
Genau, den habe ich mittlerweile verschenkt. Weil
das ist schön.
Ja, weiß gar nicht, er hat so viel Platz weggenommen.
Hast du jetzt einen neuen Tisch oder bist du jetzt rein digital unterwegs oder anders digital unterwegs? Wie machst du es jetzt?
Ich bin schon eine ganze Weile digital unterwegs und ich habe den Zeichentisch natürlich auch noch in Benutzung gehabt, wenn ich halt Originale mache. Also wenn ich halt ein Cover mal inke oder Commissions mache oder so. Aber mein Arbeitszimmer ist relativ klein und da hat den kriegst du so ein bisschen zusammengeklappt, aber der stand einfach die meiste Zeit nur im Weg. Und jetzt ziehe ich für so Ink-Arbeiten und so, da ziehe ich ins Wohnzimmer um und mache das da auf den Tisch und habe den jetzt halt an einen bedürftigen jungen Menschen verschenkt, der halt auf der Suche nach einem Zeichentisch war. Und so, jetzt bin ich halt mit meinem kleinen Tablet da, sitze ich in meinem Studio und zeichne digital. Ja.
Wie viele Stunden am Tag machst du das eigentlich? Bei dem Output und der Menge und der Qualität, das ist doch bestimmt einiges, oder? Wie viele Stunden am Tag bist du am Zeichnen?
Das ist eigentlich mittlerweile ein ziemlich routinierter Arbeitsalltag. Also ich fange morgens meistens so gegen 10 an. Mhm. Ne? Dann mache ich so ein bisschen Büro. Was ist an E-Mails gekommen? Und dann gucke ich, ich habe jetzt so eine Buchhaltungssoftware, da bin ich noch so ein bisschen mich am Einarbeiten. Also erstmal so ein bisschen so der Bürokram. Und dann steige ich, dann kommt die erste Tasse Kaffee und dann steige ich ein. Und das geht dann meistens so bis 19 Uhr, 20 Uhr, manchmal länger. Und dann mache ich aber auch wirklich Feierabend. Dann wird der Rechner wirklich ausgeschaltet und dann kochen wir was zusammen oder so. Und also ich mag das sehr gerne, so dieses möglichst definierte Anfang, definiertes Ende. Ja. Das war früher anders, dass du halt so dann nachts nochmal dich doch nochmal ransetzt, weil es halt ging. Mhm. Und man kommt in die Jahre, ich bin mittlerweile verheiratet und da hat man auch andere Prioritäten. Ja. Ne? Also es ist eher so dieser Arbeitstag, den ich halt so morgens bis abends so.
Gestern habe ich dich in einem Panel gesehen. Du warst hier beim Panel KI, Freund oder Feind. Das war wirklich beeindruckend. Und da habe ich ganz viele Sachen gehört. Ich will die gar nicht im Detail jetzt drauf eingehen, aber ich habe unter anderem gelernt, dass man diesen Bürokram, von dem du gesprochen hast, den könne man komplett ja eigentlich durch KI jagen und Dinge machen. Ist das passiert das bei dir auch oder machst du das alles selbst?
Ja, nee, nicht komplett. Also es gibt mittlerweile, ich habe so ein Online-Tool, wo ich meine Buchhaltung halt mache. Das ist so ähnlich, ich meine, ihr kennt alle, glaube ich, Lexware oder so. Ich habe sowas ähnliches, das heißt Selfdesk. Da sind Funktionen halt drin, die zum Beispiel super geil halt Quittungen erkennen. Mhm. Ja, ob da Büromaterial drauf ist. Mein Steuerberater hat direkt Zugriff auf diese Datensätze. Ich muss da nicht mehr diesen berühmten Schuhkarton hin und her tragen so, oder den Ordner schicken. Das erleichtert mir vieles. Also es rettet mir auch echt ein bisschen den Arsch, weil ich mit diesem Papierkram immer so ein bisschen auf Kriegsfuß gestanden habe. Und mittlerweile hat auch eine Kollegin, hat das glaube ich gestern auch gesagt, mittlerweile macht mir das sogar so ein bisschen Spaß. Das hat fast wie so ein Videospiel. Ach guck mal, das passt zusammen. Weißt du, so ein Puzzle. Es gibt ja diese Sortierpuzzles irgendwie auf dem iPad. So manchmal hat es ein bisschen was davon. Ja. Da kommen halt, glaube ich, da sind so kleine KI-Funktionen drin. Es ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich, ist es noch KI oder ist das ein Algorithmus, der irgendwie mathematisch besonders ausgefuchst ist? Was wird da alles, was kommt in diesen großen Komplex mit rein. Du warst dabei bei dem Panel gestern.
Ich hab die Martina noch besorgt, die dann leider ein bisschen später kam. Die habe ich uns, dass die dann doch noch den Weg gefunden hat.
Ja.
Genau. Ja. Und ein Panel, bei dem ein Aspekt noch gar nicht zum Thema kam, deswegen können wir da jetzt kurz mal drüber sprechen, nämlich so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Gestern ging es viel um den Status quo, verschiedene Menschen haben verschiedene Dinge gesagt, wie es war, was geklaut war und wie jetzt die Situation ist, auch vor allem für Illustratorinnen und für Illustratoren, aus deren Sicht gestern du gesprochen hast. Hm. Ich frage mich ein bisschen, wie der Blick in die Zukunft aussieht. Es gibt so viele Ideen von Labeln, von Verboten bis hin zu Gesetzen. Was würdest du dir denn wünschen?
Ich würde mir ein Label tatsächlich wünschen, eine Kennzeichnung, tatsächlich, wo KI zum Einsatz kommt. Ich bin gegen ein Verbot, aus verschiedenen Gründen. Also es hat eh keinen Zweck, etwas zu verbieten, was vorhanden ist. Ich bin dafür, es schon zu reglementieren, also dass man das in irgendeiner Form, in welcher Form man das halt zugänglich macht, welche Formen von KI, welche Bereiche, in welchen Bereichen zur Funktion kommen. Das deckt ja jetzt nicht nur den Kreativbereich ab. Also mit KI wird bereits jetzt viel Gutes gemacht, werden tolle Sachen gemacht, es wird viel Schlimmes gemacht. In unserem Bereich ist es halt vor allem erstmal ein Jobkiller, also deswegen eher Feind. Es gibt aber auch bereits Werkzeuge und Tools, die durchaus nützlich sind, wie ich schon sagte, also in der Buchhaltung vielleicht oder vielleicht auch hier und da eine grafische Funktion, die das Leben erleichtern kann. Ich hab auch, glaube ich, kurz gestern erzählt, ich komme aus der Grafik, ich habe Retusche gemacht, Reinzeichnung, und was ja teilweise ein sehr technischer Vorgang sein kann. Ja. Und da kann KI eine Menge und Arbeit abnehmen, Zeitpläne straffen, was ja jetzt bereits passiert. Ja, aber wie gesagt, so dieser der Illustrationsbereich, dieser kreative Bereich, so diese Interaktion Mensch zu Mensch, Mensch zu Papier, Mensch zu Stift, da bin ich halt extrem skeptisch und auch sehr kritisch, weil ich es einfach unglaublich schade fände, wenn man diese Kultur, die wir uns jetzt ja über, muss man ja sagen, Zehntausende von Jahren angeeignet haben, ja, wo wir halt auf Höhlenwände gepinselt haben, bis heute, dass wir immer noch über Bilder erzählen, das halt per Hand machen und jedes Kind sich mit 3 Jahren oder so einen Stift schnappt und anfängt loszuzeichnen, dass wir dann sagen, ach komm, das machen wir jetzt, das kann eine KI besser oder so, das wird jetzt ersetzt. Das fände ich einen unglaublich fatalen Irrweg und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht ganz so schlimm nicht eintreten wird. Ist aber eher eine Hoffnung.
Ja. Verstehe. Ein sehr omnipräsentes Thema auch in der Szene, in der Bubble. Und deswegen auch letzte Frage dazu, dieses Thema KI. Nervt sich auch langsam?
Eigentlich nicht. Ich finde, es ist einfach so weites Feld. Ich höre so viele verschiedene Perspektiven, ja auch gestern beim Panel. Es gibt halt Leute, die das halt zum Beispiel für sich privat nutzen und auch sinnstiftend nutzen können. Die Problematik ist halt einfach die, wenn du halt Leute hast, die davon von einer Tätigkeit leben, die es bisher immer gab und die nie einfach war. Das kommt ja noch hinzu. Wenn du Illustrator bist oder Illustratorin, dieser Fakt, dass du halt immer Gefahr läufst, verarscht zu werden, beklaut zu werden, nicht bezahlt zu werden, das ist ja ein Klassiker. Das gibt's ja schon ewig. Und jetzt kommt halt so dieser irrwitzige, obszöne, riesige Datendiebstahl, der jetzt halt stattgefunden hat, einfach so, zusammen mit diesem Zynismus, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt einen Klon von dir gebastelt, also so jetzt ein bisschen bildhaft gesprochen, wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Schönen Dank für deine Arbeit. Du hast selbst dazu beigetragen, dass du jetzt überflüssig bist. Das ist so zynisch und teilweise auch so, ich finde es teilweise auch blauäugig, auch seitens der Politik wieder, wie einseitig das teilweise betrachtet wird, als wäre das jetzt die große, große, tolle Zukunft, die da jetzt auf uns zusegelt. Wir müssen sie nur nutzen. Oder diese Metapher mit dem Tsunami, der jetzt kommt und wir können uns aussuchen, ob wir den jetzt reiten oder ob wir uns überschwemmen lassen. Das nervt mich eher. Mhm. Also das ist so diese Vereinfachung, diese ganz grobe Vereinfachung von dem, was da halt jetzt gerade passiert und wie viele unglaublich weit gefächerte Berufsfelder davon betroffen sind und halt auch nicht immer zum Besten. Ja.
Diesen Technik ist ein Thema, das sich auch durch deine Arbeiten zieht, denn ich habe dich kennengelernt als Autor von vielen Sachen und natürlich einfach auch, ich bin total der Sci-Fi-Fan, durch ganz viele Science-Fiction-Elemente, die in deinen Geschichten auftauchen. Ganz aktuell kriegen wir bei Splitter die Reihe Metropolia zu kaufen, da ist jetzt aktuell der 2. Band erschienen und du entführst uns nach Berlin, aber Berlin sieht irgendwie anders aus. Erzähl doch mal, wer oder was ist Metropolia?
Metropolia ist ein Konzern, und zwar ein Konzern, der von einer künstlichen Intelligenz geleitet wird, der diese Stadt verwaltet. In Berlin wird, also unser Berlin, sage ich immer dazu, im Jahr 2099 wird eine Riesenmetropole sein mit 20 Millionen Einwohnern, das sich flächenmäßig stark vergrößert hat. Und wir haben in dieser großen Stadt einen Detektiv namens Sascha, der sich dort bewegt und für den Konzern Metropolia arbeitet. Also zum Beispiel im ersten Band kann ich kurz schildern, da geht es zum Beispiel ums Thema KI gerade. Da geht es um ein Gebäude, was auch von einer KI verwaltet wird, das beginnt seine Bewohner umzubringen. Und er muss halt rausfinden, warum, was passiert da. Im nächsten Band wird es eher darum gehen, um das Thema Migration, also Ausbeutung halt auch von Migranten, die halt daran arbeiten, für diesen Konzern die Stadt weiter auszubauen. Und dass es da zum Beispiel schon die ersten Anzeichen dafür gibt, dass dieser Metropolia-Konzern auch sehr, sehr finstere Seiten hat, sagen wir. Und dass Sascha so ein bisschen auch so damit konfrontiert wird, für wen er da eigentlich arbeitet. Und der dritte Band ist auch schon, wird demnächst angefangen, da wird es um Ernährung gehen. Also wir haben in jedem Buch einen Themenkomplex und eine abgeschlossene Geschichte. Natürlich immer auch verknüpft mit so einem Kriminalfall, den Sascha dann lösen muss. Und ja.
Auf wie viele Verbände wird das Ganze, ist das Ganze angelegt?
Eigentlich unendlich. Mhm. Also wir hoffen, dass es nach dem dritten Band weitergeht. Ja. Weil der dritte Band, das ist immer so ein bisschen für den Verlag. Bei Dargaud ist das immer so ein bisschen der das Zünglein. Wie hat sich's bisher verkauft und machen wir damit weiter oder nicht? Bisher sieht's gut aus, muss ich tatsächlich sagen. Also der Start in Frankreich war, der zweite Band verkauft sich auch noch besser als der erste. Und es ist so eine wohlwollende Neugier und es ist auch tatsächlich, es war nicht ganz ohne Kalkül, dass das um Berlin geht, weil es war für mich natürlich auch toll, weil jetzt wohne ich seit fast 10 Jahren in Berlin und ich hätte gerne auch was im Portfolio. Wo ich der Stadt so ein bisschen mein Tribut zolle oder
so. Ach, wie schön,
ja. Ich finde es total schön. Ich habe die Stadt auch verändert. Man soll sie auch noch erkennen, natürlich. Also ich habe jetzt nicht, den Blade Runner gemacht. Also ich habe da jetzt kein Neo-Tokyo draus gebaut. Ja. Das wäre ein bisschen unglaubwürdig. Man sieht auch noch so ein bisschen die Altbauten da drin und so. Ja. Also das Ganze ist ein bisschen so eine Mischung aus Utopie und Dystopie. Bin gespannt, was ihr davon haltet.
Und wenn ich richtig informiert bin, arbeitest du erneut ja nicht alleine an dieser Reihe und an diesen Werken, sondern du hast dir wieder einen Szenaristen gesucht, den Fred Duval. Ihr kennt euch schon ein bisschen, oder?
Ja und nein. Also jetzt seit Metropolia kennen wir uns tatsächlich. Okay. Und es ist eher umgekehrt. Der Szenarist kam eher zu mir. Ich kannte vorher, muss ich gestehen, nur seinen Namen. Mir war nicht bewusst, dass der Mann schon seit 30 Jahren in dem Geschäft unterwegs ist und jetzt mit Metropolia seinen 200.
Wow.
Comic tatsächlich gemacht hat. Weil ich hatte jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen mit ihm eine kleine Jubiläumstour, also zum Release von Metropolia 2 und er hat halt auch sein Jubiläum gefeiert als 30 Jahre Fred Duval als Autor. Ja, genau, also der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt.
Vielleicht kannst du kurz erzählen, weil du ja nun verschiedene Menschen schon zusammengearbeitet hast, wie hier im Konkreten die Zusammenarbeit eigentlich letztlich auch aussah, weil ihr vermutlich eben nicht ständig am selben Ort wart und vielleicht auch die Besonderheiten, weil die doch vielleicht auch eine andere Art der Zusammenarbeit war. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Fred?
Also erstmal sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass wir uns erst nach dem ersten Band persönlich kennengelernt haben. Wir kannten uns vorher von ein paar Videocalls. Was ein bisschen schwierig ist, er spricht okay Englisch, ich spreche ganz gut Englisch, ich spreche lausig Französisch. Ich kann überhaupt kein Französisch, das ist ein bisschen doof. Und unser Redakteur, der Martin Zeller, der hat dann ein bisschen übersetzt und ein bisschen geholfen. Da war die direkte Verständigung so ein bisschen schwierig. Mittlerweile klappt es ein bisschen besser, ich habe ein bisschen Französisch gelernt und so. Ja, die Zusammenarbeit, also er schreibt ein relativ klassisches Skript, also auch in so einer Drehbuchform. Mhm. Wie ich es eigentlich auch von anderen Autoren kenne. Er ist eigentlich mehr auf so eine direkte Zusammenarbeit, also direkten Austausch. Er ist nicht so jemand, der alles festlegt,
ja,
also der wirklich alles vorgibt. Da gibt es auch solche und solche. Zum Beispiel Richard Marasano war sehr detailgenau. Also er hatte wirklich sehr genaue Vorstellungen, wie das alles auszusehen hat. Er hat teilweise sogar auch Storyboards vorgezeichnet. Mhm. Bei Fred ist das sehr viel freier. Also wir tauschen uns eher aus. Er fragt mich, ich habe da diese Idee, meinst du, das funktioniert? Ja, und ich sage dann so, ja, nee, ah, da hätte ich aber doch die Idee. Also wir schmeißen uns das so ein bisschen hin und her, also meistens per E-Mail. Und dann kommt eigentlich ein relativ klassisches, wie so ein Drehbuchskript, also wie das auch zum Beispiel bei den Star Wars Sachen war. Also dann immer so, wir sind auf Seite 1, wir befinden uns hier, anwesend sind folgende Personen, Dialog, Panel 1, Panel 2, Panel 3, so in dieser Form.
Mhm.
Ja.
Bei Science-Fiction finde ich es immer total faszinierend, wie die Figuren und Charaktere entstehen, denn gerade dieser Sci-Fi-Aspekt, die Jahre, die ja offensichtlich von jetzt an gesehen bereits ins Land gegangen sind, die müssen sich in irgendeiner Form auch auf die Kultur, auf die Menschen, auf das Zusammenleben und auch auf die Individuen ausgewirkt haben. Mhm. Deswegen ganz konkret auch mal hier zu unserem Protagonisten, vielleicht kannst du ein bisschen vom Entstehungsprozess erzählen, wer ist er eigentlich, was ist das für ein Typ?
Du meinst Sascha jetzt von Metropolia?
Ja, genau.
Aber die Ursprungsidee, ich hau das jetzt einfach raus, Fred Duval hatte die Idee, den jungen David Bowie zu nehmen.
Mhm.
Ja, und da habe ich mich dann ein bisschen gesträubt, so sehr ich Bowie mag eigentlich. Also da hatte Reinhard gerade seinen ersten Band raus.
Mhm. Ja,
mit mit David Bowie und die Verknüpfung Berlin halt auch. Und das ist halt auch schon sehr oft gemacht worden. Mhm. Und das, ich wollte einen Berlin-Comic machen, aber dann, dass ausgerechnet Bowie das sein sollte. Ich habe dann so ein paar Skizzen gemacht, wo ich eine Figur gezeichnet habe, die Bowie ein bisschen ähnelt, wie er halt so durch die Stadt flaniert. Ich habe aber auch ganz viele andere Charaktere, einfach so frei aus dem Bauch raus, wie könnten Menschen in der Zukunft irgendwie rumlaufen. Wir haben ja zum Beispiel die Klimaerwärmung haut voll rein in unserem Berlin. Also wir haben Palmen in der Stadt, es wird heiß und trocken. Wie wird die Kleidung sich ändern? Ja, es wird vielleicht alles ein bisschen luftiger und weiter und so. Also solche Gedanken habe ich mir gemacht. Wie wird die Stadt aussehen? Wie werden sich die Gebäude verändern? Und dann sind so eine ganze Reihe von Figuren auch entstanden. Und irgendwann habe ich halt gesagt, so nee, also David Bowie, das möchte ich nicht so gerne. Ich hatte dann Lou Reed irgendwie kurz drin. Und dann sagte Fred, ach nee, nicht so gerne. Und dann war eine Zeichnung dabei von so einem jungen Mann in so einem locker sitzenden Leinenanzug. Und der sah... Martin hat gesagt, also mein Redakteur hat gesagt, let's go for young Obama.
Okay.
Ja, er sagte, er fand das ja so ein bisschen aus wie der junge Barack Obama. Und dann war das halt unser Sascha. Dann habe ich gesagt, ja klar, dann lass uns den nehmen. Okay, machen wir.
Fantastisch, total interessant. Vielen Dank für diese Einblicke.
Ja.
Und da nähert sich tatsächlich auch schon das Ende unser Gesprächs vorbei, leider. Denn unser kurzer, aber wirklich toller Slot hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst, lieber Ingo.
Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.
Fürs Erzählen und auch für die tollen Comics. Einfach mal ein Dankeschön als Vertreter der Lesenden. Einfach mal danke, Alter. Das ist total geil, was ich in den letzten Jahren von dir gekriegt habe.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, ich hoffe, ich kann es noch lange machen.
Toll, toll, toll.
Tschüss. Das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht, aber vielleicht wollen wir es doch. Und unter Umständen ist das genau das Gespräch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn wir reden jetzt über vieles, unter anderem auch über Essen, über Comics. Wir müssen auf jeden Fall nochmal kurz auf Edition Moderne zu sprechen kommen. Und ich freue mich einfach total, dass er jetzt da ist, weil ich glaube, dass wir uns mal über Erwin unterhalten müssen. wir sitzen im Schlosspark. Ich freue mich, dass er am Start ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ich bin der Martin.
Hallo Martin.
Hallo.
Da habe ich schon ganz viel erzählt. Und wir hören es auch direkt und ich habe Edition Moderne gesagt, auch das verrät manchmal ein bisschen was über die Herkunft der Leute, die ich hier im Gespräch begrüßen kann. Wir sind nämlich beim Internationalen Comic-Salon Erlangen, das bedeutet, hier rennen ganz viele Leute rum, die machen Comics und du eben auch.
Ja.
Erzähl mal kurz, seit wann und warum?
Ich mache Comics seit 4 Jahren, also das ist jetzt Fleischeslust und das ist da tatsächlich mein erster Comic. Und davor habe ich nicht so wirklich Comics gemacht. Mhm. Also ich bin Illustrator, ja. Aber ich habe irgendwie den Weg erst jetzt mit so Mitte 30 zum Comic gefunden, ja.
Und was hätte ich dazu gebracht? Du hättest ja auch ein Theaterstück schreiben können oder einen Song schreiben.
Ja, aber da bin ich überhaupt nicht kompetent. Also das ist schon naheliegend, weil ich bin Illustrator und das habe ich auch studiert und dann ist das irgendwie, ich bin schon bei den Bildern zu Hause, denke ich, ja.
Und du sagtest jetzt, du hast jetzt 4 Jahre dran gearbeitet, bist du dann mit dem fertigen Buch zur Edition Moderne oder waren die schon beim Prozess mit dabei?
Die sind gerne beim Prozess dabei, also ich habe mich mal, ich habe die Idee mal gepitcht und dann haben die gesagt, ja. Wir schauen es an, auf Zürichdeutsch, sie schauen es an und dann habe ich ein Jahr lang nichts von ihnen gehört und ich glaube, das ist normal. Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, ist doch cool, komm in 14 Tagen vorbei und zeig, was bis jetzt passiert ist. Und natürlich ist nichts passiert, weil ich habe ja gewartet. Doch, es ist schon etwas passiert, aber dann wurde das so ein Hin und Her und dann haben sie auch ein paar Sachen auch abgelehnt, zum Beispiel, ich wollte es auf Mundart schreiben, weil das ist ja meine Muttersprache. Und das haben sie dann abgelehnt und das war zuerst recht so ein Schlag, weil ich in der Muttersprache einfach besser schreibe. Und für sie war es aber ein Verkaufsargument, weil der Absatz 70% in Deutschland und Österreich passiert. Und das war dann den Kompromiss, den ich eingehen musste. Ja.
Den Kompromiss eingehen an einem Werk, an dem du 4 Jahre gearbeitet hast. Es heißt, wie du sagst, Fleischeslust. Es ist eine Menge Wurst vorne drauf. Und also, wow. Worum geht's in Fleischeslust?
Es geht, also die Hauptfigur, die da ein bisschen durch den roten Faden führt, heißt Erwin und er ist ein in die Jahre gekommener Metzgermeister, eigentlich kurz vor der Pension mit 65. Mhm. Und er hat Mühe, einen Nachfolger zu finden. Es interessieren sich nur Leute für den Laden, die dann ein Brillengeschäft daraus machen wollen, mhm, oder das umbauen wollen. Also und er hadert ein bisschen mit sich selber und mit der Industrie und in den letzten Tagen seiner Karriere hinterfragt er auch so ein bisschen den Fleischkonsum und wie es halt so für einen Boomer 65 männlich typisch ist, kann er das nicht vokalisieren. Also er findet keine Worte für seine Gefühle, sondern das passiert in seinen Albträumen. Genau. Und er braucht dann auch Leute in seinem Umfeld, die ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen und ihm mal sagen, hey, rauch doch mal was, komm mal runter.
Genau. Chill mal, Junge.
Genau.
Also er ist Metzger, er steht also mittendrin in der Fleischindustrie, hat das über viele Jahre hinweg gemacht und jetzt aufgrund von Albträumen, die irgendwo herkommen, geht er nochmal in sich und hinterfragt eben dieses generell, nicht nur Fleischkonsum, sondern generell Produktion im Ganzen. War es dir wichtig, auch so ein bisschen aufklärerisch mit dem Comic zu sein?
Ja, am Anfang war das der Gedanke, weil ich bin auch gelernter Metzger und ich habe auch eine Zeit lang eine Metzgerei betrieben und arbeite dort immer noch mit. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass auch Leute, die mir nahestehen, gar nicht wirklich wissen, was da passiert und was in der Fleischindustrie abgeht und dass Fleisch eben nicht gleich Fleisch ist. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, dass da einfach Literatur fehlt. Also ich bin da mal in eine große Buchhandlung gegangen, ganz am Anfang vom Projekt und habe festgestellt, es gibt extrem viele Ratgeber für vegane Küche und was ich total toll finde und vegetarische Ernährung und ayurvedisch und so. Aber über Fleisch gibt's wirklich nur diese toxisch-männlichen Grillratgeber, welches Steak dann zu welchem. Und das finde ich, das ist überhaupt nicht zulänglich für ein Produkt, für ein Nahrungsmittel, das so viele Ressourcen frisst und so viel Leid verursacht, aber auch kulturbildend ist und identitätsbildend ist und einfach auch fein und schmackhaft ist und irgendwie so ambivalent daherkommt. Und man findet eigentlich quasi nichts über diesen Themenbereich so.
Also nimmst du sie auch wahr, eine gewisse Entfremdung zwischen letztlich dem Konsum des Fleischprodukts und eben auch dem Wissen, wie es erstellt, produziert wurde und dann halt natürlich eben auch die Menge, die sich daraus ableitet. Oder anders gefragt, würden Menschen weniger Fleisch konsumieren, wenn sie wüssten, wie es produziert wird?
Da bin ich bin weder Soziologe noch Ethnologe. Das müsste man jemanden untersuchen lassen, der da wirklich. Ja, okay. Aber ich denke, und was ich schon festgestellt habe, ist, dass die Leute, die mein Buch gelesen haben, und das ist jetzt ja schon ein paar Monate draußen, die fühlen sich angesprochen und gesehen und denken dann über sich selber nach. Also oft kommen die Leute zu mir und sprechen nicht über das Buch nach einer Lesung oder so, sondern über sich selber und sagen, ja, weißt du, und ich esse nur noch ganz wenig Fleisch und ich kaufe es immer beim Metzger und so. Und dann, oder ja, ich bin Vegetarierin, aber vielleicht fange ich wieder an oder wenn es, oder umgekehrt, jemand, der in meiner Ausstellung war, hat dann gesagt, ja, ich habe sie die Ausstellung angeschaut, ich bin froh, bin ich Vegetarier. Und ich glaube, die Leute fühlen sich gesehen und denken über sich selber nach. Und das ist das, was ich eigentlich erreichen wollte. Ob sie dann mehr oder weniger Fleisch essen, ist, kann ich ja nicht beeinflussen. Mhm. Oder will ich mir gar nicht rausnehmen. Aber mir ging es darum, dass sich die Leute Gedanken machen über ihren Konsum, was sie selber dazu beitragen können.
Nimmst du da dann auch so ein schlechtes Gewissen wahr, wenn die dir alle plötzlich erzählen, was sie essen und was sie nicht essen? Ist ja eine Info, die du vielleicht gar nicht unbedingt wolltest. Nimmst du da so ein schlechtes Gewissen wahr, dass die Leute sich ertappt fühlen nach der Lektüre?
Ja, durchaus. Oder dass sie sich bewusst werden, dass sie vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr in einer Metzgerei waren. Und ich meine, es ist ja in der Schweiz ist es offensichtlich, die Metzgereien sterben wie Fliegen. Ja. Also dass die verschwinden in rasantem Tempo. Und das hat nichts damit zu tun, dass sich mehr oder zunehmend mehr Leute vegan oder vegetarisch ernähren. Das ist immer noch ein sehr niedrig zweistelliger Prozentanteil der sich da vom Fleisch abwendet. Und der Rest ist aber das Problem, aus meiner Sicht.
Mhm.
Und da habe ich vielleicht auch als Metzger. Als Metzger und als Mitglied einer sehr kleinen Crew vielleicht ein bisschen ein politisches Standing. Die Großen sind für mich das Problem, die Masse produzieren und halt einfach auch alle Leute mit dem Billigfleisch versorgen, wo eine kleine Metzgerei gar nicht mithalten kann. Ja.
Aber das ist spannend, dass du das sagst. Die Frage bietet sich jetzt an. Ich habe Familie und Freunde aus der Schweiz und die erzählen beide unabhängig voneinander, dass der Fleischkonsum in der Schweiz ein anderer ist. Man ist sich sehr viel bewusster, wo das Steak herkommt. Im Restaurant steht teilweise, von welchem Bauernhof das Tier stammt.
Mhm.
Und es ist natürlich auch teurer. Ja, es gibt auch so Discount-Fleisch-Sachen, aber die werden tendenziell einfach auch gar nicht so in den Mengen vor allem gekauft, wie das in Deutschland der Fall ist. Stimmt diese Beobachtung?
Darf ich fragen, von wo die Verwandtschaft kommt?
Bern halt und der andere wohnt in Zürich direkt.
Ja. Ja, okay. Ja, Bern und Zürich sind natürlich so sehr linksorientierte,
okay,
grüne Städte.
Okay, ja,
oder,
kann sein.
Aber ich würd das nicht so unterscheiden. Wenn man aufs Land fährt, dann ist es nochmal anders. Da denkt man ja, die Leute gehen dann noch in die Metzgereien und so, aber tatsächlich nicht, weil dort die sind viel preisbewusster, haben vielleicht auch nicht so hohe Löhne wie in Zürich. Und da ist es, da geht man schon zum Aldi, Lidl, Mikro, Coop oder so. Und das habe ich nicht untersucht, aber ich würde den Schweizerinnen da jetzt nicht die besten Noten geben im Fleischkonsum, trotz allem.
Dann lass doch gerne noch mal zusammen einen Blick werfen in den Comic. Liebes Publikum, von mir habe ich auf jeden Fall definitiv eine reduzierte Farbpalette. Aber es gibt diese Ich werde nicht anfangen, es zu beschreiben, Leute. Das lassen wir den Künstler selber machen. Erzähl doch mal so ein bisschen vom Artwork. Wie bist du rangegangen? Was waren so deine Ideen auch für die einfach grafische Ebene des Comics? Was war dir wichtig?
Mir war wichtig, ich wollte diese... ich bin ja gespalten. Also ich bin ja Metzger und sehe das aber auch alles sehr kritisch. Und dann war mir irgendwie klar, dass die Farbpalette, die muss bunt sein, weil es auch starke Emotionen drin sind und gleichzeitig nicht schwarz-weiß.
Mhm.
Also weiß habe ich, das ist einfach der Papierton und der ist nicht ganz weiß.
Mhm.
Also die weißen Stellen sind eigentlich so ein bisschen grau,
mhm,
und schwarz habe ich tatsächlich auch nie benutzt.
Mhm.
Das war mir wichtig, dass ich irgendwie mich nahe an den Grundfarben bewege, also irgendwie so ein sehr, sehr blaues Blau, ein gelbes Gelb und ein rotes Rot und dann die Mischfarben draus. Und dann habe ich mich für Filzstifte entschieden, weil die so etwas Unwiederbringliches haben, wie ein Messer. Oder wenn man mit Filzstift zeichnet, dann kann man das nicht oder nur schwer übermalen. Und wenn, dann nur mit Weiß. Also ich habe tatsächlich auch alle Seiten in der Doppelseite gearbeitet und so ein A3-Blatt ist eine Doppelseite.
Mhm.
Und wenn ich dann irgendwo mich verzeichnet habe, dann musste ich neu anfangen. Und es hat für mich so eine Parallelität zum mit dem Messer arbeiten, weil wenn man mal durchgeschnitten hat, dann macht man es nicht mehr zusammen.
Wie so ein Nullschnitt quasi, wo du auch nicht einfach
irgendwo dort, ja. Genau.
Da kann man kleben, aber mega interessant. Und nimmt natürlich auch dadurch, dass du auf Schwarz verzichtest, auf einfach so dann so wirklich düstere Bilder verzichtest ja komplett, nimmst du ja auch so ein bisschen auch eigentlich diese Angst raus, die man haben kann, von diesem Thema letztlich auch komplett, oder?
Ja.
Das ist ja interessant und macht es viel zugänglicher auch damit, will ich sagen.
Vielleicht, ja. Und es ist jetzt sehr bunt geworden, aber ich finde, das kontrastiert das Thema eigentlich recht gut. Weil, wenn man in Metzgereien geht, es ist eigentlich auch eine sehr bunte Angelegenheit immer, oder? Es wird alles immer so rot beleuchtet und das Fleisch ist knallig rot. Es wird alles so, auch die Schilder werden dann, meistens sind da diese Aushangschilder sind schwarz, haben einen schwarzen Grund und werden dann mit bunten Stiften bemalt und die sind auch immer sehr knallig. Also das kommt schon von irgendwo her, ja.
Fleischmarketing, ey, das ist ja mega interessant. Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch so vegane Metzgereien oder ein oder zwei Berlin halt, ne? Keine Ahnung.
Ja, klar, ja.
Toller Weg, also interessant, dass das alles gibt. Weil sich unser Gespräch dem Ende neigt und ich weiß, dass du jetzt 4 Jahre lang daran gearbeitet hast, ist auf jeden Fall noch die Frage zu stellen, der Blick in die Zukunft. Hast du schon, wenn du was sagen möchtest, Ideen für eventuell weitere Projekte? Willst du das jetzt erstmal sacken lassen und gucken, was mit Fleischeslust passiert? Wie geht's bei dir weiter?
Ja, mit Fleischeslust passiert recht viel. Ich habe Freude, also ich darf auch viele Lesungen machen, auch in Deutschland, was mich freut. Und da darf ich insbesondere auf Schweizerdeutsch, also in Mundart, lesen.
Ach, schön.
Weil die während der Lesung werden die Texte auf Standardsprache quasi simultan übersetzt und das macht recht viel Spaß auch,
okay,
von einem Münchner, Kasseler Publikum Schweizerdeutsch zu sprechen. Das macht Spaß und holt dann wieder in meine quasi Sphäre, wo ich mich wohlfühle. Ich bin sicher noch mit dem Buch beschäftigt, aber ich werde garantiert ein zweites machen, ein drittes, viertes vielleicht.
Oh, wow.
Wie lange das ich lebe, weiß ich nicht. Aber, und ich glaube, ich werde die Figuren verlassen, ich werde auch den Ort verlassen, das Thema, aber so die Richtung Beziehung Mensch-Tier interessiert mich halt immer noch sehr stark. Und ich glaube, da ist noch, um jetzt diese blöde Metapher hervorzunehmen, genug Fleisch und Knochen, um da weiterzufahren. Ich habe schon eine Idee. Es geht um Tiere und um die Beziehung Tier-Mensch. Aber mehr lässt sich noch nicht sagen.
Lieber Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Gespräch und fürs Buch. Das war ein total interessanter Einblick in ein Thema, das offensichtlich noch nicht genug Literatur hat und dann noch mehr gebrauchen kann. Danke für die Arbeit und weiterhin viel Erfolg hier beim Comic-Salon.
Ja, vielen Dank dir auch.
Ciao. Der Martin eben, der ist auch nominiert beim Max-Moritz-Preis und nun sitzt jemand neben mir, sie ist ebenfalls nominiert für den Max-Moritz-Preis mit einem Comic, der bei Helvetik erscheint. Das ist ein Verlag, den wir noch gar nicht großartig präsent hatten beim Telestammtisch. Die Rede ist vom Titel In den trüben Gewässern Istanbuls, das ist der deutsche Titel und ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist, denn sie wird einen internationalen Blick auf das Thema Comic mitbringen. Das ist also der Moment, wo wir jetzt zu Englisch switchen. The moment I'm asking the question I'm asking every time. Hi, my name is Andy, and who are you?
I am Özge Samancı.
Hi, we are here at the International Comic Salon in Erlangen, one of the biggest, maybe the biggest comic festival in the German-speaking region. I'm pretty sure you do comics, you like comics, and you're a comic person. Please tell me, since when are you doing comics, and why?
There is not a very clear beginning date. I think since I knew myself, I was drawing. Like when I was a kid, when we were naughty, my mom would hide our pens, pencils, and so on. And then that would be the biggest punishment. So I started drawing in the boarding classes in high school.
Mm-hmm.
And in my head, I kept it always something I would do if everything fails. I didn't plan to be a comics artist. I tried many things and those didn't work out as well. And this was my plan B.
Mm-hmm.
And plan B became very good. I started making comics in a Turkish humor magazine at the end of my college year. So that's how I become professional.
What kind of magazine especially? Because as far as I know, I'm pretty sure it was Turkey, has a very big cartoon magazine scene and a historic one, a great one, isn't it?
That's true. It has Turkey has very tragic political situation. So people deal with the traumas of life by relying on humor. So despite it's an oral culture, people like talking but not reading.
Mm-hmm.
They read humor magazines. Mm-hmm. They used to, but in the recent political climate, humor magazines are dead in Turkey, yeah. But until maybe 10 years ago, it was a very big scene.
Would you separate a comic scene from this cartoon scene? Is there a comic community in Turkey?
What I know is based on 23 years ago. I left Turkey 23 years ago. So while I was there, I was drawing for Le Monde magazine, which was the biggest magazine of the time. There is a community, but it's very male-based. There are very few women artists, which is different in the United States. It's more women in the United States, as far as I see.
We are sitting here right now, because you've got a new comic released here in Germany at Helvetik. The German title is In den trüben Gewässern Istanbuls. So please tell me, what is it all about?
That's the hardest question to answer, because it's a very compact book.
Mm-hmm.
It's a murder mystery, and it's semi-autobiographical, minus the murder part.
Mm-hmm.
So it's based on my college years. I lived in a 250 square foot tiny dorm room with eight other women with military style furniture. So the chaos in that room served as a microcosm of Turkish politics because there were so many absurdities happening there. Mainly, there are two women college students. They are scuba divers. Uh-huh. And while they are scuba diving under Bosphorus, they witness a bizarre accident. They see a death of a friend. And while dealing with their trauma, they get entangled with the politics of Turkey. And that brings them to like ethical questions of their friendship, even the like destiny of the country. It starts very small and it just gets bigger and bigger and bigger. Yeah.
What was your idea making this this comic? Are you a politically active person? Are you interested in politics and especially in changing situations you can't accept?
I really don't know. I see everything as a whole. Like, I can't be interested in only politics. I'm interested in life, and life is connected to politics. Like, I am interested in anecdotes, humanity, what happens in daily life, but I see those events always connected to the larger sphere. Little bit of like the late Marjani Satrapi.
Yeah.
So how she tells anecdotes, but those anecdotes are connected to the politics of the country. So she has been an amazing role model for many of us.
I want to talk about the artwork. I want to talk about the colors you choose. How would you describe the style of your comic?
It's maybe more Tintin style. It's more, it's important the lines are warm and like communicative. And time to time, I use collage, like that drawings combined with three-dimensional materials, but not always. It's colorful in the tones of watercolor. And I'm assuming it's easy to follow, like that it's not a crowded or complicated drawings.
There are two characters. Maybe you could describe them. How much of you is in these characters?
The main character is short, like I am, and has like a fluffy hair, like I do. But it's not me. She's my alter ego. She's extremely brave and she's a risk taker. I wish I could be like her, but it's not me. And the other character is combination of some of my friends, some fictions, like the condensed version of an interesting character, but based on what I know.
It's a book released in several countries, as far as I know. In which countries is the book released?
It's originally came out in the United States, then Helvetic published in German and French.
Okay.
For now, it's three. And I know there's an Italian publisher interested, but we were waiting.
How did you get to know Helvetic and how did you get to know each other?
Just a name email fell into my inbox and they asked for my agent and it started that way. And then the book got published. We worked together during its publication. They invited me to Switzerland and I spent time with them and we really connected so well. I hope to work with them on the long term.
One topic-related thing in the United States we got to know, even here in Europe, is that there's a big thing about canceling books, about taking books out of libraries, out of school libraries. For example, Maus von Art Spiegelman. How do you see recent activities in this part of the culture in the United States?
It's such a big question. I don't know where to start. That I'm, of course, very unhappy with the current situation in the United States. In many countries, people are voting with hopelessness, like they don't see an actual solution, but they choose something. So in the US, they keep swinging from one thing to another. I in terms of my own book being banned, I don't see it as a case for United States, but I didn't even want to get it published in Turkey.
Okay.
Because I didn't think
There's a chance releasing it.
It's going to create trouble, so why would I do it?
Why having trouble? This interview was far from trouble. It was very nice getting to know you and talking about your comic and your work and your life. Thank you very much for being here, Özge. Thank you very much. It was a pleasure, and see you.
Thank you, Andy.
Bye.
Thanks a lot. Bye-bye.